ARD Sounds.
Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben. Heute.
Es war so, ich habe quasi bis 2024 noch bei RB gespielt. Dann bin ich im Sommer nach Berlin gewechselt und ins Internat gezogen. Und da hat es halt angefangen, dass ich ab und zu bewusstlos geworden bin und halt auf dem Boden aufgewacht bin. Mit halt gewissen Dingen, die für Krampfanfälle sprechen, also wie Zungenbiss, Muskelschmerzen, aber auch Einnässen und so. Aber wenn du halt mit 16 Jahren ausziehst, dann hast du halt auch, oder hatte ich keine Lust, das irgendwie jemandem zu erzählen. Und ich dachte halt einfach, okay, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel trainiert, zu wenig gegessen und getrunken. Das legt sich schon wieder.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Elisa ist ein Mensch der Extreme. Wenn sie etwas anfängt, dann will sie es außergewöhnlich gut machen und tut auch außergewöhnlich viel dafür. Mit 16 ist sie auf dem besten Weg, Profifußballerin zu werden, aber dann kommt alles ganz anders. Elisas Schicksal könnt ihr wie alle weiteren Folgen unseres Podcasts bei ARD Sounds finden.
Also ich würde sagen, ich bin eigentlich einen relativ untypischen Weg gegangen. Also ich war früher recht übergewichtig und dann kam halt Corona und da habe ich irgendwie so begonnen, ich will was verändern. Habe dann angefangen, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Und dann habe ich so angefangen, ja zuerst einmal spazieren zu gehen. Erst waren es irgendwie eine halbe Stunde, dann konnte ich irgendwann länger laufen, dann wurde es eine Stunde, dann zwei, dann drei, dann vier. Es war ja auch zu der Lockdown-Zeit, dort habe ich mir dann einfach immer alle Vorlesungen aufs Ohr gemacht. Und ich weiß noch, dann bin ich einen Tag ganz freudestrahlend zu meiner Mama gelaufen und meinte so, Mama, guck mal, ich habe heute 55.000 Schritte gemacht. Und da war irgendwie so ein bisschen, ab dort habe ich dann halt Leidenschaft im Sport gefunden, habe dann auch recht viel abgenommen. Leider dann auch bin ich dadurch dann auch in die Magersucht abgerutscht, konnte das irgendwie so ein bisschen... Ja, selber nicht eingestehen. Und es war eine sehr schwere Zeit für meine Eltern auch. Einfach, weil ich es halt nicht eingesehen habe. Und dann war es auch so, dass sich meine Eltern halt nicht mehr zu helfen wussten. Und ich halt auch freiwillig nirgendwo hingegangen wäre. Und dann meinten sie halt, wir gehen jetzt ein Blutbild machen, du musst nüchtern bleiben. Und auf einmal saß ich halt in der Psychiatrie und das war halt irgendwie so schon ein krasser Schock, weil ich halt das selber ja nicht gesehen habe. Also ich habe mich ja selber noch als relativ dick empfunden, obwohl ich sehr, sehr wenig gewogen habe. Und ich habe jetzt nie krass wenig gegessen, aber ich habe halt immer extrem viel Sport gemacht. Und das war halt so ein bisschen der Startpunkt. Und dann dort bin ich gar nicht klargekommen. Was die Magersucht anbelangt, würde ich sagen, sind wir mehr oder weniger selber rausgekommen, weil ich halt einfach mich dagegen gestellt habe. Ich weiß noch, das ist für mich zumindest ein sehr bedeutendes Ereignis, da bin ich meiner Mama bis heute dankbar für. Wir hatten das Gespräch in der Psychiatrie mit einer Frau, die halt wirklich gar nichts vom Leistungssport verstanden hat. Also die meinte halt, ja, okay, du musst über den Tag verteilt 5000 Kalorien essen, 4 Brötchen mit Nutella und Butter zum Frühstück und du denkst ja halt so, ich will Profi werden, was bringt mir dieser scheiß Ernährungsplan? Also ich will ja Leistung bringen und nicht halt mich mit Müll vollstopfen. So. Und das hat halt meine Mama auch gesehen, die ist, ich würde sagen, wir sind uns sehr ähnlich und sie fühlt auch sehr, sehr viel, was ich nicht ausspreche. Und ich weiß noch, sie ist mit mir aufgestanden, sie hat den Plan genommen, hat sich bedankt, ist rausgegangen und hat halt mit mir vor meinen Augen diesen Plan zerrissen und meinte halt, ey, wir schaffen das gemeinsam da raus, aber dafür musst du halt essen. Und das war halt für mich so dieser bewegende Punkt, dass ich halt auch gesehen habe, okay, ich muss was ändern, so, es geht nicht mehr weiter, auch wenn ich es nicht akzeptiere oder nicht einsehe.
Elisa überwindet ihre Magersucht nur aus Liebe zum Fußball, denn es heißt, wenn du nicht isst, dann darfst du keinen Fußball mehr spielen.
Dieser Sport war wirklich mein Leben. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also ich konnte mir kein Leben ohne Fußball vorstellen. Das war ich. Und das ist quasi so, wie wenn dir jemand sagt, okay, entweder du isst oder es gibt dich nicht mehr. So. Und ich wollte ja leben und das war halt irgendwie so, okay, dann werde ich jetzt essen. Und ich hatte ja auch nicht das Gefühl, ich wollte weniger essen, sondern ich wollte einfach nur abnehmen. Also war ich dann an einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, dann nehme ich jetzt halt nicht mehr ab, sondern will jetzt Muskeln aufbauen. Was ich dazu sagen muss, es hat nicht direkt funktioniert, sondern es war halt auch so, dass ich dann halt mehr gegessen habe. Ich habe mir dann auch persönlich Hilfe geholt. Also ich hatte dann über ein RB eine Möglichkeit, zu einer Sportpsychologin zu gehen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich darüber spreche, aber das hat mich leider in die nächste Essstörung gebracht, weil sie halt mich auf die Idee gebracht hatte, das Ganze dann einfach zu erbrechen. Und vorher gab es das für mich nicht. Also warum sollte man essen, was man sich zufällt, wieder ausscheiden? So. Ja, und das war leider nochmal so ein Kipppunkt, was mir auch persönlich extrem schwer gefallen ist, weil Bulimie ist halt auch so ein Thema, das ist extrem unangenehm. So, Magersucht ist halt so, das ist irgendwie mit Disziplin auch irgendwie verbunden, aber Bulimie ist ja trotzdem so, okay, du isst und dann erbrichst du es halt wieder. Und das war halt so auch sowas, darüber habe ich noch nie mit jemandem gesprochen, außer mit meinem einen Trainer. Und das hat aber dann auch eine Zeit lang gedauert, bis ich da wieder rausgekommen bin, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, ey, es bringt nichts, also gar nichts. Ich glaube, im Endeffekt auch dieses Essen war dann so ein bisschen Kompensieren von Emotionen, was ich halt sonst nicht zugelassen habe, oder dieser extreme Perfektionismus, der halt da so ein bisschen auch mit reingespielt hat. Weil wenn du dir halt selber nie so wirklich gerecht werden kannst, sind die Emotionen ja nicht wirklich positiv. Und das habe ich halt in der Hinsicht dann immer mit Essen kompensiert. Ich habe nebenbei extrem viel Sport gemacht. So, ich hätte nicht mal zugenommen, hätte ich das einfach nicht erbrochen. Aber in meinem Kopf war halt trotzdem noch dieses Denken der Magersucht da. Und das hat halt einfach Zeit gekostet, bis ich halt immer mehr, also ich habe dann sehr, sehr viel reflektiert, habe dann irgendwann auch eine normale Therapie begonnen. Und ja, irgendwann hat das dann halt geklappt. Und genau, also zu Corona-Zeiten hat das eigentlich so wirklich begonnen, dass ich da dann wirklich viel auch trainiert habe. Also ich weiß noch so, schon so 7-8 Stunden am Tag. Ich habe mir dann irgendwann auch einen Individualtrainer geholt und der meinte dann auch, erstes Training, ich konnte halt nicht zweimal jonglieren. Und er meinte dann zu mir, ja, wir trainieren erst wieder, wenn du 100 Mal an der Wand jonglieren kannst. Und jeder, der Fußball spielt, weiß, dass an der Wand jonglieren deutlich schwieriger ist als frei jonglieren. Und dann habe ich mich direkt danach erstmal irgendwie so 4-5 Stunden in die Garage gestellt, in der Nacht noch, und habe es halt irgendwie trainiert und dann irgendwie auch gelernt. Und dann habe ich ihm am nächsten Morgen geschrieben, so, wir können heute trainieren, ich kann's. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Beginn davon, dass ich halt immer so mehr Blut geleckt habe und auch gesehen habe, okay, mit Disziplin kann man relativ viel erreichen, auch wenn man halt vorher jetzt nicht viel gespielt hat. Und ja, dann ging das irgendwie so weiter und dann habe ich mir irgendwann so das Ziel gesteckt, Profi zu werden. Ich wollte dann zu RB Leipzig kommen. Ich bin in Leipzig aufgewachsen und deswegen war halt RB Leipzig so ein bisschen der Traum, weil das halt so das NLZ in Leipzig ist und in der Umgebung. Und ja, habe mir das quasi so als Ziel gesteckt. Und dann dadurch, dass ich halt einfach nicht gut war, beziehungsweise nicht wirklich viel gespielt habe und durch Corona das alles so erst gekommen ist, habe ich halt einfach sehr viel Arbeit reingesteckt. Und bin tatsächlich auch im ersten Jahr, also 2021, habe ich die Einladung zum Probetraining bekommen. Im ersten Jahr bin ich direkt rausgeflogen, also nicht angenommen worden. Dann hatte ich noch eine zweite Chance bekommen. Dort hieß es dann, ja, wir lassen dich ein paar Wochen mittrainieren. Und im Sommer 2022 hat es dann quasi geklappt. Dann wurde ich da übernommen. Und so ging quasi meine Reise in den Profifußball los. Die Reise war auch nicht immer leicht. Kann ich gleich dazu sagen.
Der psychische Druck im Leistungszentrum macht Elisa immer mehr zu schaffen. Von Anfang an trainiert sie deutlich zu viel, mit der Folge, dass sie sich verletzt.
Also ich war deutlich im Übertraining die ganze Zeit. Ich wollte es, glaube ich, aber auch nicht hören, dass ich im Übertraining bin. Mir haben es schon ein paar Leute gesagt. Aber es war halt auch irgendwie so widersprüchlich, weil man hat halt gesehen, boah, ich habe mich so krass verbessert in so kurzer Zeit, weil ich halt einfach so viel trainiert habe. Warum soll ich jetzt damit aufhören mit dem vielen Training? Weil ich bin ja deutlich besser geworden. So, ich bin von 0 auf Gefühl 100, also auf Nachwuchsleistungszentrum gekommen. Warum soll ich jetzt auf einmal aufhören? Und das war halt ziemlich schwierig für mich zu begreifen. Und das hat auch wirklich eigentlich die gesamte Fußballkarriere in Anführungszeichen nicht geklappt. Aber so habe ich mich halt leider verletzt und das war halt so, ich war kurz davor, für ein Landesausweisturnier eingeladen zu werden. Also das war ein DFB-Sichtungsturnier und ich habe mich halt übel gefreut, weil es mein erstes DFB-Sichtungsturnier gewesen wäre mit 14 Jahren, was relativ spät ist. Und leider habe ich mich halt eine Woche vorher am Knie verletzt. Und das war so die Zeit, da ist es das erste Mal wirklich umgeschlagen. Da ging es mir mental extrem scheiße. Ja, einfach auch, weil es dann so Dinge dazugekommen sind, wie zum Beispiel ein FaceTime-Anruf von meiner Freundin, die halt dort vor Ort war und wo man halt einfach alle Lachen gesehen hat und man dachte sich so selber, es ist super lieb, dass du mich anrufst, aber ich liege gerade hier zu Hause, mir geht's übel scheiße, ich wäre super gerne da. Und ja, ich würde sagen, da war so das erste Mal, dass es mir mental wirklich, wirklich schlecht ging. Und ich auch in Depressionen abgerutscht bin. Aber das halt leider noch zu wenig thematisiert wird und irgendwie auch mit so einer gewissen Scham behaftet ist. Gerade weil ich halt eigentlich immer als relativ starker Mensch rübergekommen bin. Ich habe mir auch immer probiert, eine Maske überzuziehen. Also quasi nach außen war ich immer sehr stark und habe dann quasi alles Mögliche gemacht, keine Schwäche gezeigt und auch gesagt, ja, die Verletzung wird mich stärker zurückbringen, wo ich auch nicht zum Teil dran geglaubt habe, aber zum Teil war es halt auch ziemlich schwierig. Ich habe mich wieder zurückgekämpft, also ich habe sehr, sehr viel trainiert wieder, bin dann bloß leider von der Knieverletzung in einen Muskelfaserriss übergelaufen, weil ich halt wieder zu viel trainiert hatte. Also ich habe mein erstes Spiel nach der Verletzung gemacht und dann mich direkt am Oberschenkel verletzt. Und das war halt, irgendwie hat sich das dann so wie so ein roter Faden durchgezogen. Also ich habe gefühlt keine 2 Wochen ohne Schmerzen gespielt in den ganzen Jahren, die ich Fußball gespielt habe. Aber ich wollte mich davon jetzt auch nicht beeinflussen lassen, weil ich hatte halt dieses Ziel, Profi zu werden. Und da habe ich halt auch mein ganzes Leben nach untergeordnet. Also ich habe mich wirklich nur noch als Fußballerin identifiziert, weil ich das Gefühl hatte, das erste Mal sowas in meinem Leben zu können. Aber leider war ich dadurch auch extrem selbstkritisch, weil ich halt schon einen gewissen Perfektionismus in mir mittrage und halt die Ansprüche habe, die Beste zu sein und nicht nur Mittelmaß oder gut, sondern halt die Beste. Und das ist natürlich klar, dass man halt nicht direkt die Beste sein kann. So. Und selbst die Besten machen Fehler, aber das wollte ich mir halt nicht. Also ich war wirklich so perfektionistisch, dass ich mir gar keine Fehler erlaubt habe. Und dadurch wurde es halt mental auch immer schlechter, weil ich habe mich dann halt beim Spielen wirklich immer runtergemacht und hatte teilweise auch den Spaß im Spiel verloren. Also ich weiß noch, Training war immer super, da habe ich mich immer drauf gefreut, weil da halt auch quasi, da hatte ich das Gefühl, okay, Fehler sind in Ordnung, aber halt im Spiel war ich halt immer super perfektionistisch und dachte mir halt, okay, nee, ging gar keine Fehler. Und ja, das hat es natürlich auch nicht leichter gemacht.
Bis 2024 spielt Elisa bei RB Leipzig. Dann wechselt sie im Sommer nach Berlin und geht dort aufs Internat.
Und da hat es halt angefangen, dass ich so ein paar Momente hatte, wo ich halt im Internatszimmer, ich war zu dem Zeitpunkt alleine auf dem Internat, also in meinem Zimmer. Ich hatte keine Zimmernachbarin in dem Sommer. Und es ist halt so gestartet, dass ich ab und zu bewusstlos geworden bin und halt auf dem Boden aufgewacht bin. Mit halt gewissen Dingen, die für Krampfanfälle sprechen, also wie Zungenbiss, Muskelschmerzen, aber auch Einnässen und so. Aber wenn du halt mit 16 Jahren ausziehst, dann hast du halt auch, oder hatte ich keine Lust, das irgendwie jemandem zu erzählen. Mir war es sehr unangenehm, darüber zu sprechen. Und ich dachte halt einfach, okay, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel trainiert, zu wenig gegessen und getrunken. Das legt sich schon wieder. Leider hat sich's nicht wieder gelegt. Und dann war es so, ich bin frisch, wie gesagt, nach Berlin gewechselt. Das war die erste Saison in der Frauenmannschaft. Vorher habe ich immer im Jugendbereich gespielt. Und das erste Mal in der Frauenmannschaft hatten wir auf einmal einen Strafenkatalog. Sprich, wir mussten Geld zahlen, wenn wir zu spät kommen. Und dann war es im August auf jeden Fall so, dass ich wieder Training hatte und ich wollte vom Internat zum Training fahren und ich war aber zu spät dran und ich fahre wirklich immer mit Helm. Ja, ausgerechnet an dem Tag habe ich meinen Helm oben vergessen, bin also runtergegangen, stand am Fahrrad, mir fällt's auf, ich dachte mir, ja komm, es passiert eh nie was. Genau da ist halt was passiert. Ich hatte sehr wahrscheinlich einen Krampfanfall auf dem Fahrrad. Ich kann mich an nichts mehr wirklich dran erinnern. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich irgendwie ein bisschen Blut im Gesicht hatte und dann irgendwie im Training aufgekreuzt bin. Dort habe ich dann halt mittrainiert, also ich wurde abgetaped, habe mittrainiert. Aber ich kann mich auch nicht mehr an das Training erinnern. Also mir wurde im Nachhinein erzählt, dass ich neben mir stand. Aber ich habe halt keine Ahnung mehr davon. Am Tag darauf habe ich erstmal 36 Stunden geschlafen. Also ich habe den ganzen Tag verschlafen, wo man sich auch denkt, ja okay, das hätte mir eigentlich auffallen müssen. Also ich würde schon sagen, retrospektiv betrachtet, war das alles sehr, sehr unvernünftig von mir und ich würde es zu 100% anders machen. Aber in der Hinsicht, ich war 16, ich war super jung. Ich hatte einfach nur Bock, Profi zu werden, ich wollte spielen. Und da ging mir meine Gesundheit ehrlich gesagt auch ein bisschen am Arsch vorbei. Beziehungsweise ich habe es halt einfach nicht so ernst gesehen. Und dann habe ich auch an dem Sonntag mein erstes Regionalligaspiel gemacht. Davon kann ich, also ich kann mich an das gesamte Wochenende eigentlich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Und dann weiß ich irgendwie nur noch, dass ich irgendwann im Krankenhaus aufgewacht bin. Meine Eltern waren da. Dann wurde ich entlassen, bin nach Leipzig gekommen, hatte halt da sehr viele Probleme mit Schwindel und Kopfschmerzen. Und dann wurden dort halt ganz viele Untersuchungen gemacht und dort wurde mir dann noch Epilepsie diagnostiziert, also weil das EEG sehr auffällig war und das alles dazu gepasst hat. Und ja, dann hat es erstmal sehr lange Zeit gedauert und ungefähr 3 Monate später konnte ich dann wieder mit Training anfangen und so. Was ganz lustig war, im März 2025 hatte ich dann so meine erste Lauferfahrung. Da hat mich mein Kumpel in der Reha angerufen und hat mich gefragt, ob ich schon mal auf die Idee gekommen bin, 100 Kilometer zu laufen. Jeder normale Mensch sagt da eigentlich nein. Ich bin auch noch nicht auf die Idee gekommen und dann dachte ich mir, na gut, warum eigentlich nicht? Er hat gesagt, wenn ich es morgen mache, kommt er mal 10 Kilometer mit um den See. Dann habe ich mir am Tag vorher quasi noch neue Laufschuhe besorgt und dann habe ich mir gesagt, ja okay, ich komme erst zurück, wenn ich 100 Kilometer geschafft habe. Und letztendlich sind es dann 120 Kilometer geworden. Ja, und das war so meine erste Lauferfahrung. Aber trotzdem wollte ich halt noch Profi werden und habe dann quasi alles wieder für den Fußball gegeben. Ich habe gemerkt, okay, Laufen macht mir auch Spaß, aber Fußball macht mir noch mehr Spaß. So. Oder das Ziel war einfach größer und ich hatte halt so viel rein investiert, dass ich das halt einfach wollte, zu 100%. Und dann bin ich im Sommer 2025 nach Erfurt gewechselt. Und dort hatte ich leider im letzten Testspiel gegen Chemnitz einen Zusammenstoß mit dem Torwart und in der Nacht darauf einen Krampfanfall und dann hieß es halt, okay, kein Fußball mehr. Und da ist tatsächlich für mich einfach eine Welt zusammengebrochen, weil ich habe mich halt bis dato komplett über diesen Sport identifiziert. Also ich habe mir immer gesagt, okay, wenn es kein Fußball mehr gibt, dann gibt es mich auch nicht mehr. Und dann war es auf einmal soweit und das war wirklich krass. Also ich kann das gar nicht so wirklich in Worte fassen, wie es mir dann ging. Ich bin dann wirklich einfach 7 Tage lang jeden Tag 7-8 Stunden gelaufen, also 70 Kilometer oder so pro Tag. Dann habe ich mir erstmal einen Riss in der Plantarfaszie zugezogen, weil es auch wieder zu viel war. Aber ich konnte einfach nicht anders mit den Emotionen umgehen. Ich konnte das nicht kompensieren. Und das war irgendwie so die einzige Strategie, dass es halt weiter irgendwie geht. Und ja.
Vom starken Übergewicht zur Magersucht. Von 0 auf 100 im Fußball. Der erste Lauf über 100 Kilometer. Elisa kann einfach nicht klein anfangen. Es muss immer extrem sein.
Ich glaube, das kommt auch ein Stück weit daher, dass ich halt ja einfach mir selber zeigen wollte, ich bin was wert, weil ich halt einfach auch durch den Leistungssport sehr, sehr negativ über mich gesprochen habe. Also wirklich, wenn da jemand gesehen hätte, was in meinem Kopf abgeht, der wäre wahrscheinlich vom Stuhl gefallen. Also es war wirklich nicht gut, wie ich mit mir umgegangen bin. Und so hatte ich quasi das Gefühl, irgendwie was wert zu sein, indem ich halt einfach gut bin, beziehungsweise nach meinen Ansprüchen nach sehr gut. Wo genau dieser Perfektionismus herkommt, kann ich nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall immer mehr dabei, den zu unterbrechen und mir abzugewöhnen, was halt mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang begleiten wird. Aber ich habe diesen Kampf angenommen und ich denke mir halt, das ist eine Challenge und ich liebe Challenges. Und dann probiere ich halt einfach immer mehr Stück für Stück auch mal Dinge zu machen, die quasi die frühere Elisa zu 100% nicht gemacht hätte. Oder ja, einfach auch mal, wenn auf der Uhr steht, lauf 45 Minuten und ich habe nach 45 Minuten, keine Ahnung, nur 8,75 Kilometer stehen, dass ich nicht bis zu den 9 Kilometern laufe, sondern das einfach stehen lasse. Oder keine Ahnung, irgendwie so in dem Dreh, sondern dass ich halt wirklich einfach auch daran arbeite, bewusst nicht perfekt in Anführungszeichen zu sein.
Dazu gehört, dass Elisa sich jetzt kleine Dinge im Alltag erlaubt, die früher nie in Frage gekommen wären.
Also, das klingt banal, aber es ist auf jeden Fall so Kaffee mit Milch, ausschlafen, auch mal eine Netflix-Serie schauen, deutlich mehr Zeit mit Freunden verbringen. Also früher war immer Training meine oberste Priorität. Ich würde sagen, die ist es auch noch, aber mittlerweile aus einem anderen Grund, weil ich halt wirklich diesen Sport liebe und nicht mehr unbedingt sowas Krasses erreichen möchte. So, ich bin mir sicher, dass harte Arbeit sich irgendwann auszahlt, aber es geht mir nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, der nächste Adasachi zu werden oder so, darum geht's mir nicht. Also ich möchte mich auch nicht so viel vergleichen, deswegen, ich finde das manchmal ein bisschen blöd, wenn man dann irgendwie so gesagt bekommt, ja, du bist der und der 2.0. So, ich will ich sein und ja, aber die frühere Elisa konnte auf jeden Fall nicht entspannt. Also Netflix-Serien waren No-Go. Es wurde gefühlt jeden Tag um 4 Uhr sich einen Wecker gestellt, um vor der Schule 2 Stunden zu trainieren. Ja, und jetzt ist es halt einfach auch Zeit mit der Familie zu genießen, wenn es bei Oma und Opa mal ein Stück Kuchen gibt, dann ein Stück Kuchen mit zu essen und einfach, ja, das Leben zu leben und nicht die ganze Zeit irgendwas hinterher zu eifern.
Fußball spielt Elisa jetzt nur noch einmal die Woche. Zum Spaß.
Na, ich bin, also man muss wirklich dazu sagen, ich darf ja eigentlich nicht mehr. Deswegen kommuniziere ich das jetzt auch nicht so viel, aber ich bin einmal die Woche meistens noch in der Soccer World, halt 60 Minuten mit so einer wilden Truppe Bolzen. Und da geht's halt wirklich einfach nur um Spaß. Ich gehe in keine Zweikämpfe mehr, also wirklich Luftzweikämpfe sind tabu für mich. Wenn da jemand ist, der, also da ist von bis dabei, von 16 Jahren bis 64 oder so. Und wenn er, keine Ahnung, ein 25-Jähriger in der Blüte seines Lebens neben mir steht und den Ball haben will, denke ich mir halt, ja, nimm. Also wir spielen um die goldene Ananas, für mich geht's um nichts, ich will Spaß haben, ich liebe den Sport noch zu sehr, dass ich da komplett mich rausziehe. Aber ich würde sagen, ich spiele auf jeden Fall bedacht.
Ihrem Hang zum Extremen bleibt Elisa aber weiterhin treu. Ihre neue Sportart sind Ultraläufe, aber ihr Trainer hilft ihr jetzt auch als Coach dabei, Maß zu halten und sich nicht zu überanstrengen.
Mein Trainer hat einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass er, also ich glaube, ich bin eine Person, mich muss man vor die Qual der Wahl stellen. Also es ist halt wirklich so, du darfst mir nur einen Weg geben und sehr, sehr streng mit mir selber sein. Also quasi sagen, okay, zum Beispiel jetzt auf meinen Trainer bezogen, wir haben, also ich habe eine Uhr, die zeichnet alles auf, egal was ich mache, wie viel ich schlafe und so. Und das wird verknüpft mit einer App und das heißt, er sieht darüber alles, was ich mache. Und das heißt quasi, ich kann nicht mehr trainieren, weil wenn ich zu viel trainiere, würde er es sehen. Und das ist jetzt auch so, dass er mir sagt, okay, also gerade jetzt die letzten Wochen nach der Verletzung hieß es ja auch, ey, du musst wenig trainieren, du musst das machen. Weil wenn ich mehr trainiere, wird in der Woche darauf mein Training gekürzt. So. Und ich glaube, das hilft mir extrem, einfach auch da reinzukommen, Maß zu halten, weil ich einfach auch weiß, also wenn ich jetzt auch meinen Trainingsplan für die kommende Woche schaue, sehe ich halt einfach auch, okay, ich werde belohnt, wenn ich mich daran halte. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, ich probiere es zumindest, zu sagen, okay, egal was kommt in meinem Leben, ich werde alles meistern. Also selbst wenn ich irgendwann aus irgendeinem erdenklichen Grund auch immer keinen Sport mehr machen kann, das Leben ist nicht vorbei. Also weil früher hätte ich gesagt, okay, ohne Sport geht gar nichts. Aber ich möchte es halt einfach ändern, auch meine Sichtweise, wie ich denke. Und ich würde aber dennoch sagen, dass Sport einfach eine riesengroße Rolle in meinem Leben spielt und ich extrem dankbar bin, dass ich das einfach auch machen kann. Und das eher so angehe, dass ich halt wirklich vor jedem Training, egal, natürlich habe ich auch Trainingseinheiten, die für mich nervig sind und ich habe auch nicht jeden Tag Bock darauf, wirklich das zu machen. So, wenn ich, keine Ahnung, ich habe mir jetzt beispielsweise Blasen gelaufen, so, da könnte ich mir auch was Besseres vorstellen, als mit einem Hitzeanzug irgendwie so 2 Stunden durch die Gegend zu joggen. Aber ich mache es halt irgendwie trotzdem, weil es mir Spaß macht, im Nachhinein. So, ich weiß, im Vorhinein ist es vielleicht ein bisschen blöd, aber dieses Gefühl im Nachhinein ist unbeschreiblich. Ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn du ins Extreme gehst, um dich selber zu bestrafen, als wenn du ins Extreme gehst, weil es dir Spaß macht. Weil ich finde, das war auch beim ersten Ultralauf, also die 120 Kilometer so, man kommt in eine Zone rein, in der man sonst nie ist. Also ich bin 90 Kilometer komplett ohne Ablenkung gelaufen, also weder Musik, Podcast, irgendwas. Keine Freunde, kein nix dabei. Also ich hatte 30 Kilometer Begleitung von insgesamt meiner Schwester und einem Kumpel und meiner Mama. Und diese 90 Kilometer, da ist so viel in meinem Kopf passiert. Also ich hatte wirklich dieses Runners High, von dem alle sprechen. Ich sag, das kommt nicht ab Kilometer 20 oder 30. Für mich war dieses Gefühl wirklich unbeschreiblich, Kilometer 100. Als diese 100 auf der Uhr geblinkt haben, das war ein Emotionsausbruch, den habe ich bis dahin nicht wieder erlebt. Also es war halt wirklich so purer Stolz irgendwo auch. Das war das, ich würde sagen, das erste Mal in meinem Leben, dass ich stolz war. Und das trotz dieser Fußballzeit, das hat schon ordentlich was zu bedeuten. Auch, dass ich heute sagen kann, dass ich stolz auf mich bin, das ist sehr selten. Aber mittlerweile wird es immer mehr. Aber auf jeden Fall war es halt so, ich konnte nicht mal so 10 Minuten am Stück laufen. Und auf einmal laufe ich 100 Kilometer, beziehungsweise dann 119,3. Aber es war halt einfach so dieses krasse Denken, so wow, was alles möglich ist. Und irgendwie so einfach auch so stolz auf den Körper zu sein, stolz auf den Kopf zu sein. Weil natürlich tut ab Kilometer 30 irgendwas weh. Und dann bist du halt in deinem Kopf und hast die Möglichkeit, mache ich jetzt einen Schritt vor den anderen oder höre ich jetzt auf? So. Und das habe ich mich halt einfach jedes Mal gefragt, an dem Punkt, wo ich auch nur ansatzweise drüber nachgedacht habe, aufzuhören. Und es ging halt immer so, okay, ich mache den Schritt. So. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit keine wirklich großen Gedanken ans Aufgeben gehabt, weil ich habe mir halt versprochen, okay, ich mache das. Es gibt keinen anderen Weg. Außer so um Kilometer 90 rum, da war es teilweise echt nochmal schlimm. Da bin ich wirklich emotional geworden. Ich habe für mich alleine geweint, was auch irgendwie krass war, so zu sehen, was so ein Lauf auslösen kann, weil du bist ja auch erschöpft. Also ich bin den ja ohne Vorbereitung gelaufen. Und da bist du ja an Grenzen von deinem Körper dran, die du ja sonst nicht so einfach erlebst. Also es war jetzt auch nicht vergleichbar mit irgendeinem Fußballspiel oder so oder ein paar Intervallen, die du sonst zu Hause machst, sondern es war ja eine andere Erfahrung. Und das hat mir aber ganz, ganz viel gegeben, dieser Lauf. Also der hat mich extrem weit gebracht, weil ich halt einfach auch gemerkt habe, okay, ich kann mich auf mich verlassen. Wenn ich was machen will, dann mache ich's. So.
Wenn Elisa etwas machen will, dann macht sie's. Und zwar richtig. Dazu gehört auch Projekt Barcelona. Das ist in der Zeit entstanden, als sie erfahren hat, dass sie nicht mehr Fußball spielen darf.
Und ich habe halt gewusst, ich brauche irgendwas, was mich wortwörtlich am Leben hält. Und das war halt einfach was, ich habe gesehen, okay, ich kann laufen. Da denke ich bis heute noch an meine ehemalige Athletiktrainerin, die meinte, Elisa, du hast ein Talent für Laufen, mach was draus. Also vielleicht gehst du aus dem Fußball, mach Laufen. Und ich habe dann überlegt, okay, ich kann laufen, ich würde gerne was Gutes tun. Ich stelle quasi einen eigenen Spendenlauf auf die Beine. Und habe dann auf Google Maps geschaut. Am Anfang war es Paris. Ich wollte nach Paris joggen. Paris war dann aber ein bisschen zu nah dran. War nur 1200 Kilometer, dass ich dann auf Google Maps gegangen bin und gesehen habe, okay, Barcelona, da war ich noch nicht. Sieht ganz schön aus. Und habe mich dann tatsächlich für Barcelona entschieden. Und jetzt werde ich quasi im Oktober nach Barcelona joggen. Von Leipzig nach Barcelona, um für eine Epilepsie-Stiftung Spenden zu sammeln.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der neuen ARD Sounds App und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.